ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Als Jugendlichen mit dem Fahrrad im Grünwald rum, ohne Licht oft.
Manfred Siering, Ornithologe und im Vorstand des BUND München.
Dann stand plötzlich so ein Hundetier vor mir und das hatte aber einen langen, buschigen Schwanz und ist dann sehr schnell über einen Zaun gesprungen, also hoch an den Zaunlatten festgekrallt und dann nach oben hinten weggehüpft. Da habe ich gedacht, das war jetzt ein Fuchs, mein erster Fuchs.
Irgendwann haben wir gesehen, ach Mensch, das ist ja ein Fuchs. Ist ja hier gar nicht so ungewöhnlich.
Meine Freundin Birgit Fleischmann. Eines Nachts waren wir nach der Chorprobe unterwegs nach Hause. Oft schallen im Winter und Frühling solche beinahe unheimlichen Fuchsrufe über die nächtliche Großstadt. In Berlin wie in anderen Städten ist es tatsächlich nichts Besonderes mehr, auf dem Bürgersteig einem Fuchs zu begegnen. Birgit und ich hatten an jenem Abend den Hund dabei.
Und der Hund ist verrückt geworden, hat gebellt. Und als er den Fuchs das erste Mal so verbellt hat, ist er nämlich abgehauen. Da ist er da in den Park rein. Dann haben wir uns mal umgedreht und festgestellt, dass der Fuchs wieder da ist und uns hinterher spaziert. Und als wir dann stehen geblieben sind und zurückgeschaut haben, hat er sich hingesetzt, so seinen Schwanz um den Körper gelegt und saß dann da. Und da hatte ich dann den Eindruck, der interessiert sich tatsächlich für den Hund.
Natürlich haben wir gerätselt. Warum verhält sich der Fuchs so? Aus reinem Interesse? Will er seinen Bau beschützen? Auf jeden Fall hatten wir beide den Eindruck, dieser Fuchs wusste, dass der Hund angeleint war und ihm nicht gefährlich werden konnte.
Also Füchse gehören ja zu den Wildhunden, auch wenn sie von ihrem ganzen Verhalten her doch sehr katzenhaft wirken. Sie sind auch die einzigen Wildhunde, die wirklich gut balancieren können, auch auf schmalsten Zäunen entlang und auch sehr grazile Bewegungen haben. Also ihre ganzen Bewegungen erinnern sehr viel mehr an Katzen als an Hunde, was einfach daran liegt, dass sie Mäusejäger sind und sich darauf angepasst haben.
Die Biologin Dr. Sophia Kimmich hat für ihre Doktorarbeit 6 Jahre lang die Berliner Stadtfüchse erforscht.
Ein Fuchs wiegt so 5-6 Kilo, manchmal 7, wenn er gut genährt ein bisschen größer ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund daneben stellen würde, der ungefähr die gleichen Maße hätte, dann würde der eher so 15 Kilo wiegen. Das heißt, wie so ein Fuchs einen Hund wahrnimmt, hängt auch sehr stark davon ab, was das für ein Hund ist. Also ein ganz kleiner Hund würde vielleicht eher wie ein Kaninchen oder sowas betrachtet werden. Und gerade vor mittelgroßen und großen Hunden hat der Fuchs vor allem Angst. Es gibt immer mal so kleine Ausnahmen. Da kursieren im Internet auf jeden Fall einige Videos, zum Beispiel von Füchsen, die mit Hunden spielen und sie auch so richtig auffordern mit diesem Flachmachen und Anspringen und so. Aber das sind dann auch wirklich eher Ausnahmesituationen. Also meistens geht der Fuchs dem Hund aus dem Weg.
In der biologischen Systematik gehören die verschiedenen Arten der Füchse zur Familie der Hunde, sowie unter anderem Wölfe, Schakale, Marderhunde und Haushunde. In Mitteleuropa sind Rotfüchse die einzige heimische Fuchsart. Im hohen Norden überschneidet sich ihr Verbreitungsgebiet mit dem wesentlich selteneren Polarfuchs, der im Winter ein weißes Fell trägt. Vulpes vulpes heißt der Rotfuchs mit wissenschaftlichem Namen. Er ist das global am weitesten verbreitete Raubtier.
Also zirkumpolar, Kanada, Alaska und bis Mexiko kommt der Rotfuchs vor. In der ganzen Paläarktis, von Marokko bis nach Ostsibirien und Japan, überall ist da der Rotfuchs zu Hause. Wenn sie irgendwo aus dem Flugzeug steigen, kann sein, der Rotfuchs steht ums Eck. Ich habe Füchse in Kasachstan gesehen. Auf 100 Kilometer Radius, kein Baum, läuft der Rotfuchs mit einer Wühlmaus im Maul und die Jungen kommen aus dem Bau raus und spielen mit der Wühlmaus. Es gibt Füchse, die oben auf der Zugspitze, knapp unter 3000 Meter, jeden Abend beim Restaurant schauen, ob da irgendeiner so eine Buttersemmel oder was hingelegt hat.
Füchse sind Hunde mit Verhaltensweisen, die nur teilweise hundeähnlich sind. In vieler Hinsicht erinnern Füchse an Katzen. Dieses Phänomen nennt die Biologie konvergente Evolution, wenn körperliche Merkmale oder Verhaltensmerkmale bei nicht verwandten Arten unabhängig voneinander entstehen. So vollführen Füchse wie Katzen den sogenannten Maussprung, wenn sie sich in elegantem Bogen von oben auf ihre bevorzugte Beute stürzen. Manfred Siering.
Also der klassische Fuchs, der im Wald oder im halboffenen Land lebt, der macht seine Mäusejagd, indem er diesen Hochsprung macht und dann richtig reinbeißt, zum Teil in die Erde dann im Maul hat. Aber er hat die Maus fest und gräbt auch zum Teil aus. Und diese Füchse, die können im Wald überleben, nicht besonders gut, aber auch in einem mäusearmen Jahr ist okay. Die Stadtfüchse oder Dorffüchse, die koexistieren mit den Menschen und nutzen ganz geschickt die Nahrung, die der Mensch ihnen bietet.
Wie sich das Leben der Füchse auf dem Land gestaltet, hat in den 1970er Jahren der englische Biologe David MacDonald herausgefunden. Seine auf jahrelangen Feldforschungen fußenden Erkenntnisse über das Leben der Füchse sind heute noch gültig. Erkenntnisse, die unter sehr großem Einsatz des Biologen gewonnen wurden, denn es kostete ihn anfangs große Mühe, Füchse überhaupt aufzuspüren. In England wurden und werden Füchse heftig bejagt, auch mit Hilfe eigens dafür gezüchteter Hunde, zum Beispiel der Foxterrier. Die Fuchsjagd war jahrhundertelang nicht nur in adligen Kreisen ein beliebter Sport, mit teilweise grausamen Methoden. Begehrt waren, auch in Deutschland, die Fuchspelze.
Die Bauern haben früher geschossen, wenn es kurz vor Weihnachten, da war die Paarungszeit noch nicht. Die Füchse hatten ein tolles Winterfell und die Bauersfrau hatte jedes Jahr einen neuen, tollen, roten Winterpelz. Meine Großmutter, die hat immer noch, da haben wir noch einen schönen Fuchskopf hier. Den hat sie auch mal gekriegt von einem Freund. Das war eben früher, da hat man einen Fuchs geerntet, weil so ein schöneres Fell kann man sich gar nicht vorstellen, von unseren einheimischen Wildtieren. Das ist auch ein großes Tier, den kann man so rumschlingen, so einen Schal und einen Muff draus machen. Alles konnte man machen, ist alles in Vergessenheit geraten.
In Deutschland gilt der Fuchs nach wie vor als jagdbares Wild und unterliegt dem Jagdrecht. 2024/2025 wurden allein in Bayern nach der Statistik des Deutschen Jagdverbandes rund 123.000 Füchse erlegt. Das ist gut ein Viertel der deutschen jährlichen Jagdstrecke für Füchse. Nur werden heute die allermeisten dieser Kadaver schlicht als Abfall entsorgt. Das Kürschnerhandwerk ist in Deutschland im Aussterben begriffen. Fuchspelze sind nicht mehr begehrt. Warum also diese hohen Abschusszahlen? Was das betrifft, wohnen zwei Seelen in Manfred Sierings Brust. Der Vogelkundler, der sich besonders um die Bodenbrüter sorgt, wünscht sich weniger Füchse in der freien Natur, wegen des Artenschutzes.
Wenn ich weiß, die letzten beiden Brachvögelpaare im Landkreis Dillingen, die haben keinen Bruterfolg und überall sind Fuchsspuren und ich habe auch nur die Füße als Nahrungsrest vom Fuchs gefunden, da muss ich halt dann was machen, sonst stirbt der Brachvogel aus. Das ist halt immer eine Frage vom eigenen Interesse, wo ich mich verorte als Mensch, aber ich bin halt Ornithologe.
Siering weiß aber auch, dass es wenig nützt, Füchse zu schießen.
Wenn ich so ein Fuchspaar rausschieße, dann kommen sofort revierlose Jungfüchse, die sind meistens so im zweiten, dritten Lebensjahr noch nicht selbstbewusst als starker Revierfuchs, sondern die streiten sich dann um das Revier und da kriegt jeder Hunger und streunert herum und richtet eben sehr viel Schäden an, sehr viel mehr Schäden als das eine Paar. Also das ist oft dieses, der Eingriff von Menschen. Und wenn ich ein Fuchsweibchen schieße, dann kommt an seine Stelle ein junges Fuchsweibchen und die kriegt mit dem Rüden dann mehr Junge als dieses eine Fuchsweibchen. Also ich mach's meistens nicht besser.
Außerdem, Füchse fressen ja nicht nur die Eier und Küken der Bodenbrüter, sondern vor allem die Mäuse, die in Wald und Feld großen Schaden anrichten können. Das schätzen wiederum Waldbesitzer und Ackerbauern und begrüßen es, wenn sich die geschickten Mäusefänger auf ihrem Grund und Boden ansiedeln. Füchse galten lange als Einzelgänger. Erst in den 1970er Jahren wies der englische Biologe David MacDonald nach, dass die Tiere ein komplexes Familienleben führen. Er fand heraus, dass die anfangs sehr hilflosen Jungen vom Mutter- und Vatertier betreut und mit Nahrung versorgt werden. Und manchmal von einem ganzen Familienclan. Ähnliches hat auch Sophia Kimmich bei den Berliner Füchsen beobachtet.
Stadtbevölkerung zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie sehr bunte Lebensmodelle hat. Und so ein bisschen ist das auch mit den Füchsen so, dass es da auch verschiedene Wohnmodelle in der Stadt gibt. Grundsätzlich sind die Reviere deutlich kleiner oft als auf dem Land, einfach weil in der Stadt so viel Nahrung zu finden ist, dass man nicht so viel Platz braucht. Und so ein Revier zu verteidigen ist ja auch anstrengend und die Reviergröße ist jetzt kein Machtstreben von dem Fuchs, sondern es geht eben darum, die Bedürfnisse abzudecken. Aber wir haben durchaus auch mal den Fall, dass zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester auch mit im selben Revier ist und es zwei Würfe innerhalb desselben Reviers gibt. Oder auch, dass die Töchter aus den Vorjahren bleiben bei den Familien und nicht abwandern, so wie es die Rüden, die werden rausgeworfen von der Mutter. Da gibt es auch eine ganz interessante Studie aus Großbritannien, die herausgefunden hat, dass das die Mutter ist, die das entscheidet, wer rausfliegt und wann.
Das geschieht nach der Aufzucht der Welpen, wenn die Jungfüchse gelernt haben, was sie brauchen, um in der Großstadt selbstständig zu überleben. Auch mir ist im Frühherbst, zum Beispiel im Berliner Tiergarten, schon oft ein orientierungslos wirkender, wenig scheuer Jungfuchs über den Weg gelaufen, der mich ratlos anschaute und erst nach einigem Zögern im Gebüsch verschwand. Möglicherweise ein junger Rüde auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Viele dieser Jungfüchse auf Wanderschaft werden überfahren, bevor sie richtig erwachsen werden. Denn sie müssen erst lernen, sich im unübersichtlichen Autoverkehr zurechtzufinden. Füchse in der Menschenwelt leben generell gefährlich. In einer Großstadt wie Berlin oder München wird ein Rotfuchs durchschnittlich nur 1,5 Jahre alt. Wenige erreichen überhaupt das Alter, in dem sie sich fortpflanzen können.
Und dann passiert es aber eben oft, dass die Töchter da bleiben und quasi bei der Aufzucht ihrer Geschwister im nächsten Jahr helfen und einfach auch Teil des elterlichen Reviers bleiben. Das ist dann so ein bisschen die Strategie darauf, dass man das irgendwann erbt.
Eine Fähe, ein Weibchen, dem kein anderer Fuchs beim Versorgen der Jungen hilft, hat es schwer. Stirbt auch das Muttertier, sind die Jungen normalerweise dem Tod geweiht, wenn sie nicht von aufmerksamen Menschen gefunden und in eine Aufzuchtstation gebracht werden. Die knapp 2 Wochen alten Welpen hier in der Wildtierstation des Münchner Tierheims hatten Glück im Unglück.
Fuchswelpen sind tatsächlich noch schwarz oder eher so ins Dunkelbraun gehende. Also sie sehen eigentlich aus wie Hundewelpen, aber man erkennt sie an der weißen Schwanzspitze. Der Fuchs hat wirklich als komplett Neugeborener schon eine weiße Schwanzspitze.
Genau, da sieht man auch dieses kleine weiße Schwanzspitze hier tatsächlich.
Die Tierchen robben, noch blind und taub, unter einem Handtuch über das Wärmekissen, melden fiepend ihren Hunger und bekommen im 2-Stunden-Rhythmus ihr Fläschchen. Unter anderem von Tierpflegerin Melanie Pfingsten. Sie betont, die Füchse dürfen sich nicht an die Menschen, die sie versorgen, binden.
Tatsächlich bei den Füchsen muss man extrem aufpassen, weil die halt wirklich sehr zahm werden können, dass sobald die eben anfangen zu hören und die Augen öffnen, müssen wir beim Füttern, also wir setzen dann wirklich so FFP2-Masken auf. Wir nehmen sie nur raus, füttern sie, setzen sie wieder rein und sie werden nicht gestreichelt oder betüttelt oder irgendwas. Fällt super schwer, weil sie sind ja auch wirklich unglaublich niedlich. Aber wir wollen die ja auch wieder erfolgreich ausbilden, deswegen.
Die FFP2-Masken sollen verhindern, dass sich die Fuchswelpen an bestimmte Gesichter gewöhnen. Denn Füchse sind Wildtiere und sollen es auch bleiben. Wer junge Füchse findet, muss sich zunächst vergewissern, dass die Tiere nicht einfach für einige Zeit sich selbst überlassen wurden, sondern wirklich verwaist sind. Die Menschen, die diese Fuchswelpen ins Münchner Tierheim brachten, haben alles richtig gemacht, meint Melanie Pfingsten.
Also die einen sind unter einer Palette gewesen, die haben fürchterlich geschrien und die Leute haben dann mal geguckt, haben dann abgewartet, ob da die Mutter kommt und es ist über Stunden, aber dann nichts passiert und die haben die ganze Zeit weiter geschrien. Da war tatsächlich auch sogar noch die Nabelschnur dran, also die waren wirklich ganz frisch und es waren auch schon Tote dabei gelegen. Und dann haben sie halt nach ein paar Stunden dann gesagt, okay, jetzt nehmen sie doch, weil sie es auch nicht mehr anhören können. Und dann sind sie zu uns gekommen. Und bei dem Mädchen, da waren Baumfellaktionen. Und die Geschwisterchen haben es leider nicht überlebt. Die waren stark verletzt. Und das hat es überlebt. Das haben sie dann noch rausziehen können und zu uns gebracht.
Während Fuchsbauten in ländlicher Umgebung oft jahrzehntelang genutzt werden, manchmal in einer Wohngemeinschaft mit Dachsen, sind die Stadtfüchse zu einer Art Nomadentum gezwungen. Sie müssen damit zurechtkommen, dass Menschen die Eingänge zu ihren Bauen versperren, dass verwilderte Innenhöfe bebaut und zugepflastert, Parkanlagen bereinigt werden. Andererseits haben Füchse, die sich an das Großstadtleben gewöhnt haben, durchaus Vorteile. Das Angebot an Ratten, Mäusen und Kaninchen ist riesig. Abgesehen von weggeworfenen Buttersemmeln und Pizzaresten.
Und am Marienplatz im Zentrum von München, wo unten U-Bahn und S-Bahn sich kreuzen, wo eigentlich nie Ruhe ist, weil Passanten und abendliche Flanierer, plötzlich steht der Fuchs da und schaut neugierig um die Ecke, nicht scheu, sondern zugewandt und neugierig, so mit nach vorne geklappten Ohren. Ganz gemütlich trippelt er dann an der Hauswand entlang oder der Hofgarten in München, der englische Garten, wo jeden Tag eine Vermüllung stattfindet. dass es einer Sau graust, würde eine Stadtverwaltung sagen, ein Fuchs graust da gar nicht.
Die Biologin Sophia Kimmich hat mit ihrem Team herausgefunden, dass sich die Füchse in Berlin genetisch von den Füchsen im Land Brandenburg unterscheiden. Es ist eine städtische Inselpopulation entstanden. Ein Austausch mit den Brandenburger Landfüchsen findet nicht statt. Mit GPS-Trackern hat sie die Bewegungsprofile der Tiere in Berlin erfasst und festgestellt, dass die Füchse die Stadtgrenze nicht überschreiten.
Und bei unseren Füchsen ist es wahrscheinlich tatsächlich eine Grenze, die gar nicht in Beton oder Straßen sichtbar wird, sondern eine mentale Grenze. Weil wir gefunden haben, dass die Füchse durchaus innerhalb der Stadt zum Beispiel Straßen benutzen, um sich fortzubewegen, sogar sehr gerne auch die Bahntrassen. Also sie benutzen gerne menschengeschaffene Strukturen und gleichzeitig meiden sie aber Menschen selbst. Und das scheint so zu sein, die Stadtfüchse haben in der Stadt alles, was sie brauchen, haben vielleicht sogar den besseren Lebensraum. Und die Tiere aus dem Umland haben sozusagen wie so eine Art Barriere, in die Stadt reinzuwandern, weil sie menschliche Präsenz nicht so gewöhnt sind. Die Stadtgrenze funktioniert wie so eine unsichtbare Barriere sozusagen.
Die Stadtfüchse haben also akzeptiert, dass Menschen zu ihrer Lebenswelt gehören. Dennoch bleiben sie weiterhin scheu und skeptisch. Wie weit sich ein Fuchs aus der Deckung wagt, ist von Tier zu Tier unterschiedlich und hängt von seinem Lebensumfeld und seiner persönlichen Erfahrung mit den Menschen ab.
Und das haben wir uns dann eben zum Beispiel auch gerade durch die Bewegungsdaten noch mal genauer angeschaut und haben da auch gefunden, dass Füchse wirklich Menschen meiden. Also auch selbst die, die mitten im Stadtgebiet sind, da sieht man dann zum Beispiel, dass die Tiere, die in eher urbaneren Bereichen sind, zum Beispiel stärker nachtaktiv sind als die Tiere, die in so ein bisschen loser bebauten Bereichen oder so Kleingartenanlagen und so unterwegs sind. Irgendwie einerseits hat man da dieses Tier, was anscheinend ziemlich gut zurechtkommt und auch überall im Stadtgebiet vorkommt, auch in den zentralen Bereichen. Und so wirkt, als hätte es kein Problem mit der Situation. Und andererseits sehen wir, glaube ich, nur so eine Spitze des Eisbergs. Und darunter versteckt sich quasi der ganze große Teil der Füchse, die sehr scheu und zurückgezogen lebt und versucht, den Menschen, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen.
Man muss es sich so vorstellen, dass unsere von Menschen erbaute und genutzte Welt parallel diesem schönen kleinen Raubtier als Lebensraum dient. Gelegentlich begegnet es uns sogar tagsüber auf öffentlichen Plätzen, nimmt zum Beispiel ein Sonnenbad auf dem Spielplatz. Der größte Teil seines Lebens spielt sich aber an Orten ab, wo es vor Menschen und Hunden geschützt ist.
Ganz, ganz viele Fuchsbauten sind zum Beispiel in Kleingartenanlagen so halb unter solchen Gartenhütten drunter. Oder dann gibt es vielleicht so eine Hütte, wo ein Müllplatz ist oder Regentonnen und wo man dann so ein bisschen lockeres Fundament hat und dann ist genauso in die Lücke wird dann reingegangen. Also in unseren Bewegungsdaten hat man auch ganz deutlich gesehen, dass die beliebtesten Flächen bei Füchsen Brachflächen, Bahntrassen und so weiter sind. Also alle möglichen Flächen, die von der Struktur sehr unterschiedlich sind, mal mehr, mal weniger grün, aber die eben die eine Gemeinsamkeit haben, dass sie alle für Menschen nicht besonders zugänglich sind. Entweder gar nicht wie die Bahnanlagen oder wie manche Betriebsgelände, wo dann nur so eine Handvoll Mitarbeitern vielleicht irgendwie mal vorbeikommt, aber die der Öffentlichkeit eben nicht zugänglich sind. Also Füchse scheinen ein ganz großes Talent dafür zu haben, sozusagen unter aller Augen und inmitten von Menschen den einen kleinen Fleck zu finden, der eingezäunt ist und wo sie ihren Bau hinsetzen können und so eine Art kleine Sicherheitsschranke zu den Menschen haben.
Füchse beobachten uns Menschen und lernen unser Treiben einzuschätzen. Und auch wir Menschen registrieren die Füchse. Manche von uns mit Unbehagen. Einige haben sogar Angst vor dem gewandten kleinen Raubtier. Dabei ist die Gefahr, sich mit Krankheiten anzustecken, für uns Menschen gering. Die Tollwut ist in Deutschland seit 2008 nicht mehr aufgetreten. Der gefürchtete Fuchsbandwurm ist äußerst selten. In städtischen Fuchspopulationen grassieren hingegen häufig Staupe und Räude, Krankheiten, die für Menschen ungefährlich sind, aber mit denen sich Hunde infizieren können. Für die Füchse verlaufen Staupe und Räude meist tödlich.
Dadurch, dass in der Stadt die Populationsdichten höher sind, das heißt, wir haben einfach mehr Tiere auf engerem Raum, das begünstigt natürlich die Krankheitsausbreitung. Deswegen können Staupe- und Räudewellen in der Stadt verheerender sein, weil es eben schneller zur Übertragung kommt und es einfach schneller, statt dass es irgendwie so ein einzelner kleiner Vorfall ist, zu einer Welle wird, die sich dann auch fortsetzt und andere Tiere ansteckt.
Ein räudiger Fuchs hinkt, verliert sein Fell, ist oft stark abgemagert. Ein solches Tier wird im schlimmsten Fall von einem Stadtjäger erlöst. Denn bei Wildtieren gibt es für diese Krankheit keine Therapie, anders als bei Hunden. Sophia Kimmich erzählt, dass sich bei ihr gelegentlich Bürgerinnen oder Bürger melden, die sich um einen Fuchs Sorgen machen. Einen Fuchs, den sie vielleicht sogar als ihren Fuchs betrachten, weil sie ihn kennengelernt haben. So wie diese Berliner Kleingärtnerin. Auf ihrem Gelände zieht eine Fuchsfamilie 5 Welpen groß. Sie deutet auf ein großes Tier, das sich hinter dem Zaun auf einer Wiese sonnt.
Ja, ich glaube, das ist der Herr Fuchs. Der war eben mal so ein bisschen wach geworden. Ja, und hat so ein bisschen nervös gezuckt. Aber jetzt pennt er hier irgendwie so wirklich weiter. Man kann natürlich auch was sagen, es ist fast ein bisschen leichtfertig so. Aber einerseits der Spitze auch die Öhrchen hier. Da sind ja die Bäuche, werden ja hier alle fein gefiltert.
Kurze Zeit darauf erwacht der Fuchs, streckt sich, schlüpft durch ein Loch im Zaun, kreuzt den Weg eines Radfahrers, überquert die belebte Fahrbahn und entschwindet um die nächste Straßenecke.
Mit dem roten Fell, diese bernsteinfarbenen Augen. Also Füchse sind schon einfach sehr, sehr schön anzusehende Tiere. Und irgendwie sind Füchse uns ja auch so ein bisschen ähnlich. Also wir sind ja auch Tiere, die vor allem durch ihren Verstand sehr erfolgreich sind und nicht, weil wir jetzt besonders lange Klauen oder Zähne haben. Und der Fuchs ist eben auch sehr anpassungsfähig und so ein bisschen uns näher in wie viel macht man aus dem, was man vorfindet, wie gut kann man seinen Lebensraum benutzen und so weiter. Die Art, wie sie leben, dass sie in Familien leben, dass sie ihre Kinder großziehen und mit ihnen Zeit verbringen, dass sie gerne spielen, auch als Erwachsene noch. Das tun auch nicht so viele Tierarten. Da gehören Mensch und Fuchs auch in eine kleine Gruppe von Säugetieren sozusagen, die auch als Erwachsene noch das Spielen zelebrieren und schätzen. Und ja, da gibt es eben so die ein oder andere Gemeinsamkeit, die uns verbindet.
Christiane Seiler berichtete über die erstaunlich anpassungsfähigen Rotfüchse, die inzwischen immer häufiger auch in unseren Großstädten beobachtet werden können. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann schaut doch mal rein in ARD Sounds. Hier findet ihr zahlreiche Beiträge von Radio Wissen über Wildtiere oder die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und hier noch ein besonderer Tipp. Hört doch mal rein in die neue Staffel von Seelenfänger. Was da passiert, ist teilweise so abgefahren und skurril wie in keiner Staffel vorher. Die neue Staffel heißt Meister und Mausi und sie erzählt die Geschichte einer Frau, die in den Sog eines Zen-Meisters aus Deutschland gerät. Er schart als sogenannter Wohnzimmerguru Schülerinnen und Schüler um sich. Sie erhoffen sich von ihm Liebe und Schutz. Aber der Preis, den die Schüler dafür bezahlen, der ist hoch. Alle 4 Folgen von Seelenfänger, Meister und Mausi findet ihr in ARD Sounds.